sagt es auch weiter. Im Oktober haben wir Frauenfreizeit. Es geht weiter im November. Das zweite ist, ich lese kurz aus Römer 12, Vers 3 bis 7. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, an jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Und wir haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Jesus ist das Haupt der Gemeinde und er ist unter uns und guckt, wen er beruft und wem er Aufgaben geben will. Wir haben alle verschiedene Aufgaben und so ist es, dass wir im Innern das hören, wenn Jesus uns ruft, uns Gaben gibt und wir drumherum als Schwesternschaft, wir gucken zu Jesus, sagen, Herr, ja, du hast gegeben. Und so haben wir den Eindruck, dass Gott Nicole Lehre gegeben hat, die Gabe, um uns zu dienen, um uns aufzubauen. Und das möchte Nicole auch heute Morgen tun und mit uns teilen.
Gedacht, ihr staunt alle, wenn ihr mich heute Morgen hier seht, aber am allermeisten staune ich. Also, das hat Jesus echt gemacht und er muss das jetzt auch machen. Ja, Raffi hat beim letzten Frauenfrühstück über Eva gelehrt, also wir wollen jetzt so verschiedene Frauen aus der Bibel betrachten und Jesus hat mir Lots Frau aufs Herz gelegt. Und er sagt selbst in Lukas 17, 32, denkt an Lots Frau. Und ich habe gedacht, das machen wir jetzt einfach mal. Und ich habe mich gefragt, Jesus, warum möchtest du uns an Lots Frau erinnern? Was wissen wir überhaupt über sie? Und in einer jüdischen Überlieferung steht, dass sie Adit genannt wurde. Aber ich habe gedacht, ihr Name ist überhaupt nicht relevant. Also Gott hat ihr keinen Namen in der Bibel gegeben und dann brauchen wir den auch gar nicht zu wissen. Wir wissen aber, dass sie zwei Töchter hatte und dass sie die Ehefrau von Lot war. Und wenn es heißt Lots Frau, da habe ich gedacht, dann sollten wir uns auch mal diesen Lot betrachten. Was war das für einer? Und Lot war ein gläubiger Mann. Er war der Neffe von Abraham. Ja, der geistliche Vater des Volkes Israel. Und Abraham und Lot sind gemeinsam rumgezogen. Und als Abraham den Ruf von Gott bekam, Mesopotamien zu verlassen, da zog Lot mit ihm. Und das könnt ihr in 1. Mose 12 und 13 nachlesen. Sie führten gemeinsam ihre Familien und ihr Vieh an die Grenze zum verheißenen Land. Und Gott hatte sie so sehr gesegnet, dass ihre Herden immer größer wurden. Also immer mehr Rinder, immer mehr Schafe und das Land wurde knapp. Es gab nicht genügend Weideland und die Hirten von Lot und Abraham haben sich immer mehr gestritten und irgendwann hat Abraham gesagt, nee Lot, so geht das nicht weiter. Und dann hat er ihn so genommen, also ich stelle mir das so vor, und hat ihm so das Land gezeigt und hat gesagt, wir müssen uns trennen, du darfst wählen. Wenn du zur Rechten gehst, gehe ich zur Linken. Wenn du zur Linken gehst, gehe ich zur Rechten. Und dann stand Lot da und hat die Jordanebene betrachtet, das frische Weideland und hat echt gedacht, boah, also hier geht es meinen Herden gut, voll das gute Land, fruchtbar. Und hat schon gewusst, ja, da ist auch Sodom. In Sodom herrscht sexuelle Perversion, der Sündenpfuhl schlechthin. Aber trotzdem hat er vielleicht gedacht, gute Handelsstadt, ich kann da trotzdem Geld machen. Also er hat sich von der Sünde nicht abschrecken lassen. In keinster Weise wird erwähnt, dass er Gott überhaupt nach seinem Willen gefragt hat. Er hat einfach nur geguckt, was ist gut für mich, was ist gut für meine Familie, für mein Vieh. Und dann ist er losgezogen. Also Lot hat sich verführen lassen durch die Üppigkeit des Landes. Und in Jeremia 17,9 steht, es ist das Herz, ein trügerisches Ding. Unser Herz betrügt uns auch. Und oft denken wir, naja, so mit unserem Menschenverstand, ne, wir haben das alles gut im Blick, können das gut einordnen. Aber es ist immer wichtig, Gott zu fragen. Und der Teufel schläft nicht. Er weckt Begehrlichkeiten in uns. Er kennt uns durch und durch und er weiß, wie er uns kriegen kann. Und die Absicht des Teufels ist, das alles zu tun, um uns von Jesus wegzureißen. Und da kriegt er uns, jeder von uns an anderer Stelle. Also ich bin in anderen Bereichen verführbar als du. Würden jetzt hier Zigaretten liegen, also die würden mich überhaupt nicht anmachen. Also ich würde gar nicht auf die Idee kommen, eine Zigarette zu rauchen. Aber für andere ist es vielleicht ein Anmachen. Und manchmal denkt man auch, ach, mir würde sowas nie passieren, dass ich mich von so Oberflächlichkeiten täuschen oder blenden lasse. Und ja, mir ist mal was passiert, das war recht. Also das hätte ich vorher auch nie für möglich gehalten, dass ich auf sowas reagiere überhaupt. Es ist schon ein bisschen her, oder weiß ich nicht, da stand ich irgendwie an der Straße und plötzlich ist so ein Auto an mir vorbeigefahren und mir stockte der Atem. Und da habe ich zum ersten Mal das Wort begriffen, atemberaubend. Was das überhaupt heißt, und das war so ein großer BMW, irgendwie so ein X6 oder so, weiß ich nicht, der kostet 100.000 Euro oder so. Und dass ich, also dass ich mich für ein Auto begeistern kann, das fand ich so bescheuert. Also ich habe das Auto gesehen und dachte, boah, das war echt so. Und ich habe gedacht, ja, so muss es auch Lot gegangen sein, als er so auf die Ebene geschaut hat und gedacht hat, oh, voll das gute Land. Ne? Also, ja. Der Teufel, ja, der weiß einfach, wie er uns kriegen kann. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht einlullen lassen von irgendwelchen Oberflächlichkeiten oder auch ja, von unserem Verstand, was auch immer, sondern dass wir einfach alles prüfen. Später erfahren wir in der Bibel, dass Lot dann mit seiner Familie sogar direkt nach Sodom gezogen ist. Und ja, sie haben sich alle von diesen Sünden einlullen lassen. Und dennoch liebt Jesus jeden Sünder. Jesus ist gekommen, um für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Und wir sind auch aufgerufen, alle Sünder zu lieben, egal was sie gemacht haben, egal was wir gemacht haben. Gott liebt uns ja auch. Wenn wir aufrichtig sind vor ihm und uns unsere Sünden und ihm unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt sie uns. Und das Tolle ist, Jesus denkt nie wieder daran. Ich denke oft an meine Sünde, was ich schon alles so getan habe. Und bin manchmal so geflasht von Gottes Gnade und kann gar nicht verstehen, dass er mich überhaupt noch liebt. Aber er tut es. Okay, weil die Menschen in Sodom und Gomorra lieber in ihrer sexuellen Perversion verweilen wollten und nicht auf Gott hören wollten und sich total von Gott abgekehrt hatten, wollte Gott Feuer und Schwefel über diese Städte kommen lassen und sie vernichten. Und Gott zeigt hier seine Souveränität und dass Sünde kein Spiel ist. Aber Gott ist gnädig und durch Gottes Engel erfuhr Abraham davon und fing an, im Gebet für seinen Neffen zu ringen. Und das ist so ein mutiges, beharrliches Gebet, das so Großes bewirkt hat, dass wir es jetzt mal lesen. Könnt ihr mal aufschlagen, 1. Mose 18. Wir lesen 1. Mose 18, 22 bis 32. Abraham blieb vor dem Herrn stehen. Und Abraham trat hinzu und sagte, willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Abraham findet es ungerecht, dass Gott Sodom und Gomorra zerstören will, weil Lot da noch war. Es könnten vielleicht, das ist jetzt komisch, oder? Ist das komisch? Achso. Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Willst du die umbringen und dem Ort nicht vergeben, um 50 Gerechter willen, die darin sind? Das sei fern von dir, dass du das tust und den Gerechten mit dem Gottlosen tötest, sodass der Gerechte gleich wäre wie der Gottlose. Das sei fern von dir. Der Richter aller Welt, sollte der nicht gerecht richten? Der Herr sagte, finde ich in Sodom 50 Gerechte in der Stadt, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete, ach sieh, ich habe es gewagt, mit dem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Es könnten vielleicht 5 weniger als 50 Gerechte darin sein. Willst du denn die ganze Stadt verderben, um der 5 willen? Gott sagte, finde ich darin 45, so will ich sie nicht verderben. Und er fuhr fort, mit ihm zu reden und sagte, man könnte vielleicht 40 darin finden. Und Gott sagte, ich will ihnen nichts tun, um der 40 willen. Abraham sagte, zürne nicht, Herr, dass ich nach mehr rede. Man könnte vielleicht 30 darin finden. Er sagte, finde ich 30 darin, so will ich ihnen nichts tun. Und er sagte, ach sieh, ich habe es gewagt, mit dem Herrn zu reden. Man könnte vielleicht 20 darin finden. Er antwortete, ich will sie nicht verderben um der 20 willen. Und er sagte, ach zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede. Man könnte vielleicht 10 darin finden. Und Gott sagte, ich will sie nicht verderben um der 10 willen. Und der Herr ging weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. Und Abraham kehrte zurück an seinen Ort. Abraham kämpft so sehr um Lot. Und das hat mich total ermutigt. Was geschieht, während Abraham betete? Das lesen wir gleich. Noch während Abraham betet, schickt Gott schon 2 Engel auf den Weg. Und ich habe gedacht, also ich weiß, dass es vielen von euch geht. Also ich bin seit 23 Jahren gläubig. Und seitdem bete ich für meine Eltern, für meine Brüder, die sind nicht gläubig. Das hat mir gezeigt, gib nicht auf im Gebet. Jesus kommt ans Ziel. Und das fand ich so ermutigend. Und wir dürfen echt so ringen im Gebet und Gott volllabern. Wir dürfen ihm immer wieder unser Herz ausschütten. Gott hört und er will es auch. Er will auch, dass wir im Gebet ringen. Und das lesen wir gleich. Abraham betet, Gott schickt 2 Engel auf den Weg. Für Lot, für seine Frau und für die beiden Töchter. Und ich habe gedacht, Gott macht das so perfekt, ne? 2 Engel, 4 Hände für 4 Menschen. Und der Weltuntergang war da, so. Gott kommt nicht zu früh, aber er kommt auch nicht zu spät. Gott kommt im perfekten Moment und er macht es perfekt. Und da lesen wir mal 1. Mose 19, 15 bis 29. Und als die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile und sagten, mach dich auf, nimm deine Frau und deine 2 Töchter, die hier sind, damit du nicht auch in der Sünde dieser Stadt umkommst. Als er aber zögerte, boah, da denkt man, ey, du alter Lot, wieso zögerst du? Gott will dich ja retten. Wieso zögerst du? Aber Lot war so eingelullt, der konnte gar nichts mehr richtig blicken irgendwie. Ja, aber als er zögerte, ergriffen die Männer, also diese beiden Engel ihn, seine Frau und seine 2 Töchter, beide Hand. Weil der Herr ihn verschonen wollte, führten sie ihn hinaus und brachten ihn draußen vor die Stadt. Und als sie ihn hinausgebracht hatten, sagte er, rette dein Leben und sieh nicht hinter dich. Bleib auch nicht stehen in dieser Gegend. Auf das Gebirge rette dich, damit du nicht umkommst. Aber Lot sagte zu ihm, ach nein, Herr. sieh, dein Knecht hat Gnade gefunden vor deinen Augen. Und du hast deine Barmherzigkeit groß gemacht, die du an mir getan hast, um meine Seele am Leben zu erhalten. Ich kann mich nicht auf das Gebirge retten. Es könnte mich ein Unheil ereilen, dass ich sterbe. Sieh, da ist eine Stadt in der Nähe, in die ich fliehen kann, und sie ist klein, dahin will ich mich retten. Ist sie doch klein, damit meine Seele am Leben bleibe. Da sagte er zu ihm, sieh, ich habe auch darin Rücksicht auf dich genommen, dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Gott ist so gnädig. Eile und rette dich dahin. denn ich kann nichts tun, bis du hineinkommst. Daher ist diese Stadt Zoar genannt. Und die Sonne war über der Erde aufgegangen, als Lot nach Zoar kam. Da ließ der Herr vom Himmel herab Schwefel und Feuer auf Sodom und Gomorra regnen und zerstörte die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Land gewachsen war. Und seine Frau sah hinter sich und wurde zur Salzsäule. Abraham aber machte sich früh am Morgen auf zu dem Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte, wandte sein Angesicht nach Sodom und Gomorra und alles Land dieser Gegend und schaute, und sieh, da ging Rauch auf vom Land, wie der Rauch von einem Ofen. Und es geschah, als Gott die Städte in der Gegend vernichtete, dachte Gott an Abraham und geleitete Lot mitten aus der Zerstörung hinaus, als er die Städte zerstörte, in denen Lot gewohnt hatte. Das steht auch nochmal in 2. Petrus 2, 6 bis 9. Ich lese das nochmal. Er hat die Städte Sodom und Gomorra zum Untergang verurteilt und zur Asche gemacht, damit den Gottlosen, die danach kommen würden, ein Beispiel gegeben ist. Und er hat den gerechten Lot erlöst, der vom unzüchtigen Lebenswandel der gesetzlosen Leute geplagt wurde. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles sehen und hören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen durch ihre gesetzlosen Taten. Der Herr weiß, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erlösen, aber die Ungerechten für den Tag des Gerichts aufzubewahren, um sie zu strafen. Er hat in Lot nach diese kleine Flamme gesehen, und er hat sie nicht ausgelöscht. Danke, mir fehlte das Wort. Genau, er hat sie nicht ausgelöscht. Gott sieht in unser Herz. Und wenn danach eine kleine Flamme lodert, dann gibt Gott uns niemals auf. Das war 2. Petrus 2, 6 bis 9. Und jetzt zu Lots Frau. Gott hat in ihr Herz geschaut und gesehen, dass es geteilt war. Ihr Herz war nicht klar auf ihn gerichtet. Es war verstrickt in Sünde. Und trotzdem gibt er ihr noch eine Chance. Aber es war die allerletzte Chance. Leider nutzt sie diese Chance nicht und schaut zurück. Und jetzt denkst du vielleicht, das würde ich niemals tun. Ich würde doch niemals auf diese schrecklichen, unmoralischen, finsteren, ekelhaften Sünden schauen. Und nein, das würdest du auch nicht. Und Jesus weiß das. Aber heute Morgen geht es ihm auch nicht darum. Vielleicht war es bei Lots Frau auch nicht diese unmoralische, schmutzige Sünde. Vielleicht hat sie sich umgedreht, weil sie an ihr schönes Haus gedacht hat, an ihr bequemes Leben, an den ganzen Reichtum, den sie mittlerweile angehäuft hatten. Und das sollte sie jetzt alles zurücklassen. Vielleicht war sie auch gebunden an etwas oder hat sich nach irgendwas gesehnt, was da in der Welt war. Was auch immer es war, es stand zwischen ihr und Gott. Und alles, was zwischen Gott und uns steht, ist Sünde. Und Gott macht da keinen Unterschied. Es reicht aus, was wir denken. Wenn ich etwas denke, was Gott keine Ehre bringt, Gott sieht es. Und Jesus möchte uns heute auf etwas aufmerksam machen. Und deshalb erwähnt er selbst Lots Frau. Und das lesen wir in Lukas 17. Das könnt ihr aufschlagen. Und ich lese Lukas 17, 24 bis 37. Denn wie der Blitz, der aufblitzt und von einem Ende des Himmels bis zum anderen leuchtet, so wird der Menschensohn an seinem Tag sein. Zuvor aber muss er viel leiden und von dieser Generation verworfen werden. Und wie es zu den Zeiten Noahs geschah, so wird es auch in den Tagen des Menschensohns sein. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und sie alle umbrachte. Genau wie es zu den Zeiten Lots geschah. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. Am Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch am Tag gehen, wenn der Menschensohn offenbart wird. An dem Tag soll, wer auf dem Dach ist und sein Hausrat im Haus, nicht hinabsteigen, um ihn zu holen. Ebenso, wer auf dem Feld ist, der wende sich nicht um nach dem, was hinter ihm ist. Und jetzt sagt Jesus, denkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu erhalten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verliert, der wird es erhalten. Ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett liegen. Einer wird genommen, der andere wird zurückgelassen werden. Zwei werden miteinander mahlen, eine wird genommen, die andere wird zurückgelassen werden. Zwei werden auf dem Feld sein, einer wird genommen, der andere wird zurückgelassen werden. Und sie antworteten ihm, Herr, wo wird das geschehen? Er aber sagte zu ihnen, wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Für Jesus ist alles Sünde, was uns von ihm abhält. Er macht keinen Unterschied. Nur die Auswirkungen sind unterschiedlich und können verheerende Folgen haben. Und heute sagt Jesus zu uns, lass dich nicht durch Alltägliches ablenken. Lass dich nicht durch materielle Dinge ablenken. In 5. Mose 8, 11 bis 14 steht, hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote, seine Rechte, seine Satzungen, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Dass, wenn du nun gegessen hast und satt bist, schöne Häuser erbaust und darin wohnst, deine Rinder und Schafe sich vermehren, dein Silber und Gold sich vermehren und alles, was du hast, sich vermehrt, dass dann dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. In Lukas 9,62 steht, wer seine Hand an den Pflug legt und zurücksieht, der ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Kolosser 3, Vers 2, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denk an Lots Frau, die hat nicht auf Gott geschaut. Wer sich nach der Welt ausstreckt, wer nach weltlichen Maßstäben lebt, wer zurücksieht und geteilten Herzens ist, der ist nicht tauglich für Gottes Reich. Der Prediger Salomo sagt, Prediger 2,11, als ich aber alle meine Werke ansah, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, sieh, da war es alles vergebens und Taschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Weil all sein Tun nicht auf Gott ausgerichtet war. Lasst uns auch das tun, was Ewigkeitswert hat. Lasst uns auf Gott schauen. Wir leben für die Ewigkeit, dazu sind wir berufen. In Hesekiel 1, Vers 12 steht, wohin sie gingen, da gingen sie gerade vor sich hin. Sie gingen aber, wohin der Geist sie trieb. Und sie mussten sich nicht umdrehen, wenn sie gingen. Wenn wir in Jesus die Fülle haben, wenn Jesus unser Ein und Alles ist, dann brauchen wir uns nicht umzudrehen. Wir haben alles. In Jesus haben wir alles. Er hält alles für uns bereit und suche nicht nach Erfüllung in der Welt. Da gibt es ein Beispiel aus meinem Leben. Ist schon ein bisschen her, da stand ich morgens vor dem Kleiderschrank und ich war ein bisschen in Eile und stand da und habe gerufen, ich habe nichts anzuziehen. Zack, stand Ralf neben mir, hat in den Kleiderschrank geschaut, mich angeguckt, hat in den Kleiderschrank geschaut, hat mich angeguckt, ich habe ihn angeguckt und er hat gesagt, das stimmt nicht. Natürlich stimmte es nicht. Mein Kleiderschrank ist voll. Was habe ich denn gemeint? als ich gerufen habe, ich habe nichts anzuziehen. Ich habe eigentlich gemeint, ich habe so viel anzuziehen, ich weiß gar nicht, was ich anziehen soll. Und wir haben alles in Jesus, oft sehen wir das gar nicht. Aber Jesus sagt, ihr empfangt nicht, weil ihr nicht bittet. Bittet und ihr werdet empfangen. Es ist alles da, was wir brauchen, in Jesus. Wir müssen nirgendwo anders suchen. Und es geht nicht darum, was ich will, sondern nur darum, was Jesus für mein Leben will. Vielleicht erinnert ihr euch noch, als ich vor zwei Jahren, da habe ich nach meiner Operation irgendwann Zeugnis gegeben. Und ich hatte es auf dem Herzen. Also Jesus hat mir durch diese Operation echt ein neues Leben geschenkt. Und ich habe gewusst, das hat er mir nicht gegeben, damit es mir besser geht. Also vielleicht auch. Aber in erster Linie hat er mir dieses neue Leben gegeben, damit ich ihm diene. Und ich habe gesagt, Jesus, das ist echt auch mein Herzenswunsch, dir zu dienen. Und Jesus hat mir viele Dienste hier in der Gemeinde gegeben. Und ich habe auch irgendwie gespürt, dass es von ihm ist. Und ich wollte das auch alles machen. Und ich bin so ein unsicherer Mensch. Also ich habe trotzdem immer wieder gezweifelt, obwohl Gott mir Zusagen gegeben hat, Bibelstellen, alles Mögliche. Ich bin so unsicher, ne? Und ich konnte Gideon total verstehen, der berufen wurde und unsicher war und wirklich gefragt hat, meinst du mich? Herr, meinst du mich? So, und ja, aus mir selbst heraus kann ich nichts. Also das ist so, auf jeden Fall war ich so unsicher. Und als wir dann auf der Gemeindefreizeit jetzt in Mölln waren, da bin ich losgefahren, und wir sind losgefahren, und ich habe echt gedacht, Jesus, ich brauche nochmal eine Bestätigung. Ich möchte wirklich wissen, liege ich noch richtig mit meinen Diensten? Ist das alles so in deinem Sinn? Willst du das? Und ich habe ja schon auch gespürt, also wo Jesus mich hindrückt. So. Und ja, wenn ich auf mich schaue, also dann, also ich hätte mir das hier niemals selbst ausgesucht, niemals. Und ja, ich brauchte noch meine Bestätigung. Und wir hatten einen freien Tag auf der Gemeindefreizeit, da waren wir an der Ostsee. Und wir waren unterwegs mit Harry und Elfi, Familie Ross, mit Ari und waren halt an der Ostsee. Und ich bin dann so allein spazieren gegangen in die eine Richtung und habe gesagt, Jesus, wenn das alles so von dir ist, wenn ich das richtig gehört habe, wenn ich dich richtig verstehe, dann bitte ich dich jetzt um eine Bestätigung. Und zeig mir eine ganz schöne Muschel. Und ich habe an so eine gedrehte Muschel gedacht, ne? Und naja, weit und breit keine Muschel, ne? Nur so Steinchen. Und ich bin gegangen und gegangen, keine Muschel. Ich bin dann umgekehrt zurückgegangen. Habe wieder bei den anderen gesessen, ne? Und das war zeitgleich, da hatten ja Elfi, Sabine und genau Anja waren noch dabei. Die hatten ein Gespräch mit einer Frau, die sie gar nicht kannten, über Jesus, über den Glauben, die sogar auch noch miteinander gebetet haben. Das war so unfassbar. Aber irgendwie habe ich gedacht, ja, also die sind da schon, da muss ich mich jetzt nicht auch noch zusetzen. So. Und dann habe ich gedacht, nee, Jesus, du kannst zu mir reden. Und bin dann nochmal in die andere Richtung gegangen. Und bin gegangen und gegangen und habe immer geguckt, wo ist diese Muschel? Und dann war da so eine kleine. Oh, und dann dachte ich, ja, das ist sie. Und während ich mich so runterbeuge, ne, waren da plötzlich ganz viele, also ich weiß auch nicht, ich bin auch nicht mehr die Jüngste, vielleicht sind meine Augen schon altersschwach, ich weiß es nicht, ich habe sie nicht gesehen. Auf jeden Fall habe ich mich dann runtergebeugt und plötzlich waren da ganz viele und es waren keine Muscheln, es waren so kleine gedrehte Schnecken. Aber so etwas hatte ich mir vorgestellt und ich habe dann danach gegriffen und das war jedes Mal so, als hätte Jesus gesagt, ja, ja, du bist es, ja, ja. Und oh, das war so voll die Bestätigung und ich habe dann gedacht, ja, Jesus, und du schenkst mir Schnecken, weil ich langsam bin im Verstehen. So. Und Jesus kennt mich, die alte Zweiflerin. Irgendwann habe ich dann gedacht, ja, Jesus, ich habe dich ja um eine Muschel gebeten. Jetzt habe ich Schnecken gekriegt, vielleicht habe ich das doch nicht richtig verstanden. Und habe ihn nochmal drum gebeten. So, ne? Also, und dann kam Raffi auf mich zu Dann hat mich gefragt, ob ich mir mal die Berufung von Jeremia durchgelesen habe. Und dann meine ich, naja, irgendwann mal. Also ich wusste auch nicht, worum es da jetzt so genau ging. Und dann hat sie gesagt, lass es uns mal zusammenlesen. Und dann steht da Jeremia 1, Vers 12. Und der Herr sagte zu mir, du hast richtig gesehen. Und das war die Bestätigung. Also Gott macht das und spricht auch 16.000 Mal mit dem Oberdulli, der es immer noch nicht kapiert hat. Also Gott ist so gut und er bringt uns ans Ziel. Und vielleicht hat Jesus dir ja schon etwas Bestimmtes aufs Herz gelegt und du denkst, nein Herr, das kann ich nicht, dazu bin ich überhaupt nicht fähig, das kann ich nicht. Und dann sagt Jesus dir jetzt, du musst es auch nicht können, weil ich es kann. Und als ich meinen Dienst am Büchertisch begonnen hatte, da wurde ich von Dagi eingearbeitet. Und irgendwann war ich dann allein am Büchertisch. Und dann kam sie, meine erste Kundin, Uschi. Und ja, wir haben uns angelächelt, ne? Wir haben uns auch in den Arm genommen, haben uns begrüßt. Es war so ganz nett, bis Uschi ihren Mund aufgemacht hat und gesagt hat, ein Schwarzbrot bitte. Und ich, hä? So, das war so. Ich habe echt gedacht, oh Jesus, hä? Ist Uschi verwirrt? Was will sie von mir? So, ne? Will sie mich veräppeln? Ich wusste überhaupt nicht, ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte, ich wusste nichts. Und dann habe ich noch so gedacht, hä? Soll ich jetzt auf ihren Scherz eingehen? Soll ich fragen, wie hätten sie es gern, geschnitten oder am Stück? Ich habe da echt gestanden und dann hat Jesus echt so meinen Kopf nach hinten gedreht. Und hinter mir waren die Bestellungen und da stand es, ein Buch, Schwarzbrot. Das war ein Andachtsbuch, das wusste ich bis dato gar nicht, dass es ein Andachtsbuch gibt, das Schwarzbrot heißt. Und dann drunter war sogar ein Aufkleber für Uschi. Also noch deutlicher ging es gar nicht. Also ja, Jesus hilft auch und er führt uns auch. Ja, also suche Jesus von ganzem Herzen. Und überprüfe, steht Jesus an erster Stelle in deinem Leben? Verstricke dich nicht in Aktivismus wie Martha, sondern sitze zu Jesu Füßen wie Maria, die auf Jesus hörte, die Jesus suchte, die nicht aus eigener Kraft heraus handelte, sondern von Jesus geführt wurde. Und denk an Lutz' Frau, lass dich nicht von der ganzen Welt einlullen, hab kein geteiltes Herz, sondern suche Jesus in der Stille von ganzem Herzen. Und Paulus sagt, Brüder, ich schätze, also in Philippa 3, 13 und 14 sagt Paulus, Brüder, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eines aber sage ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem vorgesteckten Ziel. Nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung durch Gott in Christus Jesus. Jesus kommt wieder und es wird nicht mehr lange dauern. Achte auf die Zeichen der Zeit. Jesus warnt uns in Matthäus 24, könnt ihr nachlesen, vor geistlichen Verführern. Er sagt, achtet auf die Zeichen der Zeit. Es werden Kriege kommen, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben, Naturkatastrophen. Und er sagt, weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Achte auf die Zeichen der Zeit. Ich habe das im Januar nicht getan. Könnt ihr euch erinnern an den Tag, als es Blitzeis gab? Also das war so Anfang Januar. Da war ich mit meinen Söhnen Josua und Philipp im Kino. Und als wir aus dem Kino rauskamen, da war es echt schon so glatt, ne? Also Josua und Philipp sind so voll losgeschlittert und ich dachte, was ist das denn? Ne? Wir sind dann zum Bahnhof und ich habe nicht auf die Zeichen geachtet. Wir saßen dann im Zug, haben uns über den Film unterhalten, haben auch gelacht. Dann sind wir in Alten angekommen, zack, einen Schritt raus und da lag ich schon. Ich habe nicht auf die Zeichen der Zeit geachtet und Josa und Philipp haben mir dann hochgeholfen. Josa musste dabei immer kichern, ne? Also ja, ich habe mir auch echt wehgetan, Also ich leide ja unter Lipödem und also meine Beine schmerzen einfach und ich bin halt voll so auf die Unterschenkel geknallt, auf die Knie. Dann sind wir zum Auto und ich konnte am Anfang noch ganz gut fahren, aber dann sind wir in diese eine Straße eingebogen und da war ein anderer Belag. Also nicht so Asphalt, sondern so gepflasterte Steine. Und es war so glatt, dass die Räder durchgedreht sind. Ich konnte lenken, wie ich wollte. Die Räder haben sich nicht mehr bewegt. Also ich hatte überhaupt keine Chance, irgendwo hinzukommen. Und dann rutschte das Auto so, auf die eine Seite, Gott sei Dank nach links, weil rechts war der Parkstreifen mit den geparkten Autos. Also wäre ich dort auch noch gegen geknallt, das wäre total blöd gewesen. Also ich bin nach links an die Bordsteinkante gerutscht. Und ich habe nur noch gebetet, oh Jesus, hilf, hilf. Ich wusste gar nicht, ich konnte nichts mehr machen. Also ich hatte überhaupt keine Macht über das Auto, nichts. Und dann hat plötzlich ein Mann an meine Scheibe geklopft und hat mir ein Zeichen gegeben, dass ich die Scheibe runterlassen soll. Und dann hat er gesagt, Sie müssen im zweiten Gang anfahren und dann ganz langsam. Und ich, oh danke, danke, danke Jesus. Und dann bin ich im zweiten Gang angefahren und das ging. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ich weiß auch nicht, warum es nicht im ersten ging, sondern im zweiten, ich weiß es nicht. Und weil ich das nicht wusste, hat Jesus mir ihn geschickt. Und dann sind wir wirklich nach Hause gekommen und hinterher haben alle gesagt, aber es ging doch, es wurde in den Nachrichten gesagt, dass es Blitzeis gibt, es stand in der Zeitung. Und ich habe da gestanden und habe gedacht, also erstmal habe ich gedacht, warum habe ich das denn nicht mitbekommen? Ja, weil ich nicht auf die Zeichen der Zeit geachtet habe. Vielleicht habe ich es gehört und es ist an mir vorbeigegangen. Vielleicht war ich so beschäftigt, dass ich es einfach nicht mitgekriegt habe. Und dann habe ich auch gedacht, alle haben es gewusst, warum hat mir das denn keiner gesagt? Es hat mir keiner gesagt. Und wir sind aufgerufen, das anderen auch zu sagen, damit sie nicht verloren gehen. Die wissen das nicht. Es gab vor kurzem einen Film auf Bibel-TV, den haben wir aufgenommen. Da geht es über die Entrückung. Der Film heißt Left Behind, Vanished Next Generation. Ralf und ich, wir haben den dann mit Joshua zusammen geguckt. Und es ist so, die Leute leben ganz normal und plötzlich krachen Autos zusammen. Plötzlich liegen überall so Kleiderhaufen. Mütter rennen rum und rufen, wo ist mein Baby? Wo ist mein Baby? Und ja, das ist die Entrückung, die kam plötzlich. Alle einfach so, keiner hat gewusst, wann sie kommt, wann Jesus kommt und uns holt. Und die Leute, die zurückgelassen wurden, die wussten nicht, was passiert ist, sie wussten es nicht. Und wo haben Menschen Zuflucht gesucht? In der Kirche. Und da war ein Pastor, der nicht entrückt wurde, und der hat gesagt, ich wünschte, ich hätte das ernst genommen mit Jesus. Ich wünschte, ich hätte ihm vertraut. Ich wünschte, ich hätte klare Sache gemacht mit Jesus. Er war nicht dabei. Wir leben in der Endzeit und wir befinden uns im Endspurt. Und achte darauf, dass du selbst an Jesus dran bist, dass Jesus wirklich an erster Stelle in deinem Leben steht. Aber hilf auch deiner Schwester dran zu bleiben. Hilf auch anderen dran zu bleiben. Lasst uns gemeinsam den Lauf vollenden. In Hebräer 10, 24, Moment. In Hebräer 10, 24 und 25 steht, lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen. Und unsere Versammlung nicht versäumen. Und ich habe gedacht, das ist wie so ein Marathonlauf. Ne? Ich weiß nicht, wie lange geht so ein Marathonlauf? Über 40 Kilometer? Weiß das jemand? 42 Kilometer? Ich bin noch nie einen Marathon gelaufen. Aber ich glaube, am Anfang ist man vielleicht noch hoch motiviert und ist voller Kraft. Ne? Also als wir uns für Jesus entschieden haben, waren wir alle noch hoch motiviert, voller Kraft und Liebe und haben anderen von Jesus weitergesagt. Und je länger der Lauf ist, dieser Marathonlauf, desto härter wird es. Da wird man mal wieder erfrischt, ne, kriegt so ein Glas Wasser gereicht oder wird ein bisschen mit Wasser bespritzt, wie auch immer. Dann geht es wieder besser. Oh, aber es wird immer schwerer, ne? Und das Ende ist echt das härteste Stück, und in dem befinden wir uns. Achte darauf, dass du das richtige Ziel im Fokus hast, nämlich Jesus Christus. In Hebräer 12, 1 und 2 steht: Darum lasst uns, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle Last und die Sünde ablegen, die uns immer umringt. Und lasst uns mit Geduld in dem Kampf laufen, der uns verordnet ist, und aufsehen auf Jesus, den Urheber und Veränder des Glaubens, der um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete und die Schande nicht achtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes setzte. Jesus liebt dich so sehr, er wird niemals müde im Vergeben, niemals. Aber wir müssen ihm unser Herz geben. Wir müssen die Sünde bekennen, damit er sie uns vergeben kann. Und wenn du dein Leben Jesus noch nicht übergeben hast, wenn du noch unsicher bist oder wenn du auch gar nicht wusstest, dass du das vielleicht tun solltest, dann tu es heute, wenn Jesus dich angesprochen hat. Wir wissen nicht, wenn wir uns heute Abend ins Bett legen, ob wir morgen aufwachen werden. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Unser Leben, also wir sind alle nur auf der Durchreise. In diesem Leben geht es echt nur darum, dass wir uns für Jesus entscheiden und dass wir so viele Menschen wie möglich mitnehmen zu ihm hin. Gott hat die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Wir wurden für etwas Besseres, nämlich für die Ewigkeit, erschaffen. Und Jesus kommt wieder. Aber das Ende der Welt ist für uns ein neuer Anfang, auf den wir uns freuen dürfen, auf die Ewigkeit. Und ich habe so gedacht, uns steht doch die schönste Reise noch bevor. Und zum Schluss lese ich jetzt noch eine Stelle. 1. Thessalonicher 4, 16 bis 18. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Befehlsruf, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Und die in Christus Verstorbenen werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen in Wolken entrückt werden, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir für immer bei dem Herrn sein. So tröstet euch nun gegenseitig mit diesen Worten. Ich bete nochmal. Lieber Jesus, du bist so gnädig, du bist so gut und so treu. Du willst jede von uns, du siehst jede von uns. Und Herr, schenke, dass dein Wort echt berührt hat oder noch berühren wird. Danke für das Wachrütteln, danke für alles Ermutigen. Schenke, dass dein Wort echt auf fruchtbaren Boden gefallen ist, dass wir es nicht wieder vergessen, sondern dass es wachsen darf, Jesus. Danke, dass du uns liebst und siehst. Danke, dass du treu und gerecht bist. Und danke, dass wir bei dir eine wunderschöne Zukunft haben dürfen. Danke dafür, Jesus. Bitte segne uns allesamt und geh du mit uns durch den Tag. Stell deine Engel um uns herum. Schenke, dass wir dich suchen von ganzem Herzen, dass wir uns ganz neu nach dir ausstrecken. Danke, dass wir immer Großes von dir erwarten dürfen und dass du uns niemals enttäuschen wirst. Danke, Herr. Dir dürfen wir vertrauen. Du bist gut. Danke. Amen.